Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 11 Podcast-Folgen geht es um die große Volkskrankheit Diabetes. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Heute zum Thema Diabetes, Ursachen, Symptome und Diagnose. Heute in Folge 2 wollen wir aufklären, was die Ursachen für Diabetes sind, welche Symptome auftreten und wie Diabetes diagnostiziert wird. Dazu ist wieder Thoralf Schwarz an meiner Seite. Er ist Facharzt für Innere Medizin und betreibt eine diabetische Schwerpunktpraxis in Zwenkau bei Leipzig. Schönen guten Tag, Herr Schwarz.
Schönen guten Tag, Herr Richard.
Wie entsteht denn eine Diabetes Typ 2 Erkrankung?
Diabetes Typ 2 entsteht zunächst einmal dadurch, dass die Körperzellen veranlagungsbedingt immer vermindert insulinempfindlich werden. Und durch diese verminderte Insulinempfindlichkeit versucht der Körper das zunächst mal auszugleichen. Das heißt, die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren, produzieren mehr Insulin. Bis zu einem gewissen Punkt funktioniert das gut und dann kommt ein Punkt, wo es nicht mehr gut funktioniert. Wir sehen das im Labor daran, dass wir jetzt nicht nur Insulin im Blut finden, sondern wir finden auch im Blut Vorstufen vom Insulin, sogenannte Proinsulin. Und man darf sich das so vorstellen, dass ein Unternehmen vielleicht Zahnräder abliefern soll, die Kunden bestellt haben. Die werden ordentlich poliert und nachgearbeitet und dann laufen die nochmal durch eine Qualitätskontrolle und dann werden sie ausgeliefert. Und je höher die Nachfrage ist, umso mehr gerät das Unternehmen in Schwierigkeiten und irgendwann landen dann auch mal weniger gut polierte und nicht ganz die Qualitätskontrolle durchlaufen habende Zahnräder im Umlauf. Und genau das passiert mit dem Proinsulin. Das Proinsulin ist eine Vorstufe vom Insulin. Es ist noch nicht richtig fertig, hat ungefähr ein Zehntel der Wirkung vom Insulin und wird von der Bauchspeicheldrüse dann aber auch mit sozusagen ausgeschüttet. Ja, und das ist für uns im Labor das Zeichen dafür, dass tatsächlich die Bauchspeicheldrüse an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit kommt. Und dass es auch sinnvoll ist und notwendig ist, hier eine Behandlung zu machen, die die Insulinempfindlichkeit des Körpers wieder verbessert.
Welche Ursachen kann denn die Diabetes Typ 2 Erkrankung haben? Ist es wirklich dieses zu viel Süßes, zu wenig Sport, wie viele vielleicht denken?
Es ist nicht zu viel Süßes und zu wenig Sport. Es gibt ja dieses Beispiel eines Richters, der in Deutschland mal einen Hersteller eines Schokoriegels verklagen wollte, weil er einen Diabetes bekommen hätte und äße am Tag, ich glaube, das waren so um die 20 oder 30 von diesen Schokoriegeln. Und da fand er, wäre jetzt also der Hersteller der Schokoriegel verantwortlich dafür. Und das Gericht, was das dann beurteilen sollte, hat gesagt, nee, also so ist das nur nicht. Jeder Mensch kann sich vorstellen, dass das nicht an dem Schokoriegel liegt, sondern in dem Falle am Ernährungsverhalten oder an der Lebensweise. So, liegt nun Diabetes an unserer Lebensweise oder liegt es an der Veranlagung? Es ist eine Kombination von beiden. Wir bekommen von unseren Eltern Veranlagungen mit, die dazu führen, dass wir mit Energie besser umgehen können. Das hat uns in der Vergangenheit, in den letzten 10.000 Jahren geholfen, mit Hungersituationen, mit Hungerphasen besser zurechtzukommen. Und diejenigen, die diese Eigenschaften hatten, Energie sozusagen besser zu verwerten, sind aber auch leider diejenigen, die jetzt bei einem Überangebot an Energie und bei weniger körperlicher Aktivität einen Diabetes entwickeln können. Das heißt, wir können das beeinflussen durch unsere Lebensweise, indem wir uns mehr bewegen oder ausreichend bewegen, indem wir versuchen, nur so viel Kalorien zu uns zu nehmen, wie wir auch brauchen. Aber wir sind nicht selbst daran schuld, dass wir einen Diabetes bekommen.
Das bedeutet also nicht, dass man jetzt nur noch auf Salatblättern kauen muss, sondern man darf sich auch mal was Deftiges gönnen, mal. Und man darf auch mal eine Cola trinken und auch mal einen Schokoriegel essen, aber halt nicht fünfmal am Tag.
Es macht die Kombination von allem. Und wir sind halt keine Pflanzenfresser, wir sind auch keine Fleischfresser, sondern wir sind als Menschen Allesfresser. Unsere Ernährung hat sich gewandelt. Vor 50, 60 Jahren hatte Fleisch einen deutlich geringeren Anteil, pflanzliche Nahrungsmittel hatten einen höheren Anteil. Das hat sich gewandelt. Es hat sich auch gewandelt, dass wir mehr fertig produzierte oder vorprozessierte Nahrungsmittel zu uns nehmen, die eine höhere Energiedichte haben. Das heißt, die Portion auf dem Teller sieht zwar klein aus, hat aber viel, viel mehr Kalorien als die Portion, die vielleicht vor 50 Jahren auf dem Teller war. Es sind weniger Ballaststoffe drin und alles das sind Dinge, die halt dazu führen, dass wir mehr Energie, mehr Nährstoffe zu uns nehmen, als wir brauchen. Und das ist beim Diabetes zwar ein wesentlicher Bestandteil der Verbrauch an Kohlenhydraten, aber auch alle anderen Nährstoffe, auch Fett und Eiweiß, alle anderen Energielieferanten sind letztendlich, wenn sie zu viel sind, ungünstig.
Bestes Beispiel sind natürlich auch viele Burgerketten. Wenn man sich das anguckt, ein relativ kleiner Burger hat gleich 800 Kalorien, sehr viel Fett, sehr viel Weizen drin und hält gerade mal 2 Stunden satt. Das ist wahrscheinlich genau das, was Sie meinen.
Plus die 450 Kilokalorien des Getränks, was Sie dazu haben, plus die 200 Kilokalorien Dressing auf dem Salat. Bei einer großen Burgerkette gibt es einen sehr schönen Salat, den man da essen kann. Der hat auch wenig Kalorien, das ist ganz wunderbar, ist auch meistens sehr frisch. Und dann gibt es ein Dressing dazu und dieses Dressing enthält so viele Kilokalorien, dass der kleinste Burger der Kette damit sogar getoppt wird.
Wow, das ist überraschend. Ich weiß bloß noch, dass es da dann auch so einen leckeren Milchshake gibt, leider lecker, aber auch der hat, glaube ich, um die 500 Kalorien und sehr, sehr, sehr viel Zucker drin.
Ja, so ist es.
Welche Risikofaktoren gibt es noch?
Ernährung hatte ich schon erwähnt. Bewegung ist ein weiterer Risikofaktor. Wir bewegen uns zu wenig. Das liegt daran, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Wir fahren mit dem Fahrstuhl, wir fahren mit dem Auto einkaufen. Wir setzen uns dann am Abend doch lieber vor den Computer und lesen noch unsere E-Mails, als dass wir sagen, es ist ein schöner Abend, wir gehen mal raus. Und wenn wir rausgehen, müssen wir dran denken, dass wir nicht bis zur nächsten Grillparty laufen, sondern dann doch lieber mal ein paar Schritte gehen. Das haben wir uns ein Stückchen abgewöhnt. Wir fahren auf Arbeit mit dem Auto und wir fahren nicht auf Arbeit mit dem Fahrrad oder wir laufen nicht. Und selbst wenn wir mit dem Fahrrad fahren wollen, dann sind die Straßen teilweise nicht dafür geeignet, zumindest nicht die Landstraßen, wenn man längere Strecken fährt.
Wenn man jetzt sozusagen doch nicht so gesund gelebt hat, welche Symptome treten denn auf bei Diabetes Typ 2? Ist das wirklich so dieser trockene Mund, von dem man ja schon oft gehört hat?
Das ist ein Symptom, aber bei den meisten Menschen, die ein Diabetes entwickeln und die zunächst mal auffällig werden damit, ist es tatsächlich so, dass das zufällig entdeckt wird bei Laboruntersuchungen, entweder weil Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden oder Vorbereitung einer Operation oder ähnlichem oder bei der betriebsärztlichen Untersuchung. Auch das ist ein Punkt, wo das meistens auffällt. Dass Beschwerden da sind, diese typischen Beschwerden, die in den Lehrbüchern drinstehen, trockener Mund, viel Wasser lassen, häufig Infektionskrankheiten, Wunden, die nicht heilen wollen, das sind Dinge, die dann zu sehen sind, wenn der Blutzucker das 3-, das 4-fache, das 5-fache des Normalwertes im Blut erreicht hat. Das heißt, sie müssen schon sehr, sehr hohe Blutzuckerwerte haben, damit sich solche Beschwerden tatsächlich bemerkbar machen.
Also wenn diese Symptome auftreten, ist es fast schon zu spät dann.
Nein, es ist nie so spät. Man stirbt an einem Diabetes normalerweise nicht innerhalb von Tagen und Wochen. Wenn man tatsächlich den Folgen einer Diabeteserkrankung verstirbt, dann wird es ein Herzinfarkt sein oder ein Schlaganfall, der sich nach 30 Jahren unbehandelten Zuckerkrankheit entwickelt. Sondern es ist nie zu spät, wenn man solche Beschwerden hat, zum Arzt zu gehen. Definitiv nicht. Und es ist auch nie zu spät, eine Behandlung zu beginnen. Erstaunlicherweise sehen wir sogar bei Patienten mit sehr hohen Blutzuckerwerten, die bisher keine Medikamente eingenommen haben, unter einer Anpassung des Lebensstils, einer angepassten Ernährung und der Gabe geeigneter Medikamente innerhalb von einem Vierteljahr teilweise vollständige Normalisierungen. Das sehen wir nicht, wenn jemand über 10, 20 Jahre eine Zuckerkrankheit hat, die über die gesamte Zeit so lange nicht behandelt worden ist. Da ist es sehr, sehr schwierig, das wieder zu normalisieren.
Können Sie das prozentual ein bisschen aufteilen? Wie viele zum Beispiel jetzt Ihrer Patientinnen und Patienten zu Ihnen kommen, bekommen die Diagnose? Wie viele von denen ändern wirklich den Lebensstil? Und wie viele von denen sagen sich, oh ja, nee, ich mag halt gern die Fastfood-Kette und ich mag gern weiter rauchen und ich sitze gern vor meinem Fernseher und daddel auf dem Handy rum?
Eine wichtige Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir ja als Schwerpunktpraxis die Patienten überwiesen bekommen vom Hausarzt. Das heißt, wenn der Patient gar kein Interesse hat, dann wird er auch sagen, warum soll ich da hingehen? Ja, ich gehe gar nicht zum Spezialisten. Von den Patienten, die ich sehe, sind sicherlich ja fast 100% zunächst einmal motiviert, etwas zu tun. Konsequent umsetzen werden das im ersten Jahr vielleicht die Hälfte. Das hat zwei Gründe. Zum einen gibt es tatsächlich Patienten, die sind sportlich, die sind schlank, die haben eine gesunde Ernährungsweise und entwickeln trotzdem einen Diabetes. Die können an ihrer Verhaltensweise nichts ändern. Die sind schon gut. Und es gibt auch Patienten, die das aufgrund ihres Alters oder aufgrund anderer Begleiterkrankungen eben nicht umsetzen können oder nur zum Teil umsetzen können. Und es gibt selbstverständlich diejenigen, die sagen, gut, warum soll ich etwas tun? Es gibt doch Tabletten, es gibt doch Medikamente, da soll sich der Doktor mal einen Kopf machen, dass es mir gut geht. Aber das ist, würde ich jetzt bei mir so einschätzen, vielleicht mit 10%.
Was haben denn Sehstörungen mit Diabetes zu tun?
Eine lange bestehende Zuckerkrankheit oder lang bestehende sehr hohe Blutzuckerwerte, so rum ist es richtig formuliert, führen oder kann dazu führen, dass die Blutgefäße des Auges geschädigt werden. Und durch diese Gefäßschädigung kann es zu Veränderungen an der Netzhaut, wo ja das Sehbild entsteht, kommen. Das ist die sogenannte diabetische Retinopathie. Bei Typ-2-Diabetikern tatsächlich fast ausschließlich abhängig von den Blutzuckerwerten und von der Stoffwechseleinstellung. Beim Typ-1-Diabetes ist es schwierig. Dort sehen wir auch Patienten mit einer sehr guten Stoffwechseleinstellung, die selten auch mal eine Retinopathie entwickeln. Aber je besser der Stoffwechsel eingestellt ist, umso geringer ist in beiden Fällen das Risiko.
Wenn ich jetzt, wie gesagt, ja wirklich jetzt diesen trockenen Mund zum Beispiel habe und mich vielleicht ein bisschen unwohl fühle und dann gehe ich zu meinem Hausarzt und der sagt dann, ja, Sie haben Diabetes, werde ich denn gleich zum Diabetologen geschickt oder macht er das alles fertig schon?
Das hängt davon ab, was Ihr Hausarzt für eine Spezialisierung hat. Es gibt ja, wie in allen Bereichen, auch in hausärztlichen Praxen, unterschiedliche Spezialisierungen. Es gibt Hausärzte, die behandeln sehr viele Kinder. Es gibt Hausärzte, die machen eine kleine Chirurgie mit. Es gibt Hausärzte, die haben einen sehr großen Bereich auf dem Land zu versorgen und haben dort Schwestern, die zu sehr vielen alten Menschen noch fahren müssen. Und es gibt auch Hausärzte, die Diabetesassistentinnen beschäftigen und auch in der Lage sind, eine sehr gute Diabetikerversorgung zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der beste Weg ist, den Patienten zum Diabetologen zu schicken, dann stimmt das nicht für jede Hausarztpraxis. Aber was stimmt ist, jeder Mensch mit einem Diabetes benötigt zu Beginn der Erkrankung nicht nur eine Laborkontrolle und eine Diagnostik, er benötigt auch eine Diabetikerschulung. Warum? Weil letztendlich so viele Faktoren hier eine Rolle spielen, die man selbst beeinflussen kann, die man selbst steuern und regeln kann, dass einem das nicht gelingt ohne die Grundinformation, die man braucht. Man kann das auch wieder mit dem Autofahren vergleichen. Wahrscheinlich wäre jeder 18-Jährige, wenn sie den fragen, kannst du mit einem Auto fahren, hast du es oft genug gesehen bei Papa, fahr mal hier auf dem Parkplatz, wahrscheinlich in der Lage, mit dem Auto ein Stückchen vorwärts zu fahren. Und wenn er das oft genug geübt hat auf dem Parkplatz, kommt das vielleicht sogar einigermaßen zurecht. Aber er kennt die Regeln nicht. Und er weiß auch nicht, wie er sich in Gefahrensituationen richtig verhält. Dafür gibt es eine Führerscheinprüfung und eine Ausbildung vorher. Und im Sinne eines Diabetes-Führerscheins muss man auch die Diabetiker-Schulung sehen. Alle diese Dinge, Lebensstilanpassung, Ernährung, vernünftiges, kluges Verhalten, alles das muss man lernen, nicht weil man zu dumm ist dazu und das nicht begreift, sondern weil man einfach nicht weiß und nicht wissen kann, was wichtig ist und was man berücksichtigen muss. Aber es gibt, um noch die Frage wieder zum Punkt zu bringen, es gibt Hausarztpraxen, die können das leisten, die machen das mit einer guten Qualität und es gibt Hausarztpraxen, die können das nicht, das wissen die auch. Und dann ist es sinnvoll, den Patienten zu überweisen zum Diabetologen in die Schwerpunktpraxis. Dort kann das alles passieren und selbstverständlich geht der Patient auch wieder zum Hausarzt zurück. Wir sind nicht daran interessiert, die Patienten zu sammeln und zu behalten. Und um ganz ehrlich zu sein, wir würden zwar gerne theoretisch alle Diabetiker im Umkreis einmal sehen, aber das schaffen wir natürlich nicht.
Aber grundsätzlich der Werdegang ist, der Hausarzt stellt jetzt zum Beispiel den erhöhten Blutzuckerwert fest. Ist das schon die Diagnose oder wird das dann erst ein paar Mal noch gemacht? Wie ist so die Diagnostik?
Das hängt von der Höhe des gemessenen Blutzuckerwertes ab. Also wenn Sie mit Beschwerden, mit einem trockenen Mund, vielleicht mit der Information, ich muss nachts 4-mal raus auf Toilette und Wasser lassen, zum Arzt kommen und der misst einen Blutzucker, der um das Doppelte oder um das Dreifache des Normalen erhöht ist, dann ist die Diagnose klar. Wenn Sie bei einer arbeitsmedizinischen Untersuchung sind, um 13 Uhr nach dem Mittagessen und es wird ein Blutzucker gemessen, der auch um das Dreifache des nüchternen Wertes erhöht ist, dann besteht ein dringender Verdacht darauf, dass eine Zuckerkrankheit vorliegt. Aber es ist mit dieser Einzelmessung noch nicht klar. Und dann muss man das abklären. Dazu gibt es eine gute Methode, um das zu prüfen. Das ist die Methode Zuckerbelastungstest. Das heißt, Sie bekommen eine zuckerhaltige Flüssigkeit zu trinken, eine standardisierte Lösung, die 75 Gramm Zucker enthält. Diese trinken Sie zügig, aber langsam aus, also nicht hinterkippen, sondern langsam austrinken. Und dann wird, bevor Sie das gemacht haben und nach 2 Stunden der Blutzucker gemessen, und diese Werte müssen in einem bestimmten Zielbereich liegen, wenn sie in dem Zielbereich liegen, der Test normal korrekt gemacht worden ist, sie sich nicht zwischendurch bewegt haben, keine Erkrankung wie Fieber oder ähnliches war, dann kann man sagen, entweder es liegt eine Zuckerkrankheit vor oder es liegt keine vor.
Und dann werden sofort die Spritzen rausgeholt oder wie geht es weiter?
Die Spritzen bleiben erstmal im Schrank. Also, was wird rausgeholt? Es wird rausgeholt das Terminbuch. Und dann wird ein Termin gemacht für eine Diabetikerschulung. Und es wird natürlich noch etwas gemacht, es wird Labor untersucht, weil was wollen wir wissen? Wir wollen wissen, gibt es vielleicht eine andere Krankheit, die dazu geführt hat, dass jetzt der Zuckerstoffwechsel gestört ist? Gibt es eine gestörte Schilddrüsenfunktion? Gibt es vielleicht irgendeine Entzündung, die im Moment da ist oder ähnliches? Dann wollen wir wissen, ist die Leberfunktion normal? Wir wollen wissen, ist die Nierenfunktion normal? Wir wollen, wenn wir, das machen wir zumindest in der Schwerpunktpraxis, das wird der Hausarzt nicht regelmäßig machen. Wir wollen wissen, wie viel Insulin produziert die Bauchspeicheldrüse und in welcher Qualität produziert sie das? Und anhand dieser Informationen entscheiden wir dann, was wir für eine Behandlung machen. Und den Terminkalender brauchen wir, damit wir für den Patienten oder mit dem Patienten einen Termin für die Diabetikerschulung vereinbaren können. Diabetikerschulung muss man sich vorstellen, das ist so wie eine Woche Unterricht. Das heißt, es ist nicht an einem Tag, es erzählt mal einer was oder man schaut sich ein Video an und hat dann die Informationen, die man braucht, sondern es wird in Gruppen gemacht von idealerweise so 6 bis 8 Patienten und einer Diabetesberaterin, die dann 4 bis 6 Stunden Schulungseinheiten am Tag haben. Das variiert ein bisschen natürlich auch abhängig von der Zeitplanung der Patienten, ob wir das in 4-Stunden-Gruppen oder in 6-Stunden-Gruppen machen. Und an mehreren Tagen hintereinander werden die Themen, die wichtig sind, abgehandelt, immer wieder unter der Beteiligung der Patienten, weil das, was man nicht selbst erprobt hat und erfahren hat, das bleibt auch im Gedächtnis weniger haften.
Wie oft muss man dann im Anschluss wieder zum Arzt, um das zu kontrollieren?
Nun, das hängt davon ab, wie auffällig Ihre Laborbefunde waren. Wenn es ein reiner Zufallsbefund ist, der sich dann im Zuckerbelastungstest bestätigt hat, dann werden wir uns, wenn die Laborergebnisse alle da sind, nochmal unterhalten, werden das besprechen und werden dann entscheiden, ob damit zu rechnen ist, dass ohne Einnahme von Medikamenten ein normaler Zuckerstoffwechsel erreicht werden kann. Das hängt auch von eventuell vorhandenen Begleiterkrankungen ab. Wenn Sie zum Beispiel eine Herzerkrankung haben, wird die Behandlung eine andere sein, als wenn Sie als junger, trainierter Sportler kommen und sonst überhaupt nichts haben, außer dem veränderten Blutzuckerwerten. Und je nachdem, was für eine Behandlung geplant ist, sehen wir uns dann häufiger oder wir sehen uns tatsächlich auch erst nach Beendigung der Schulung, dann nach einem Vierteljahr wieder.
Herr Schwarz, vielen Dank für diese Aufklärung.
Herr Richard, ganz herzlichen Dank.
In Folge 3 erfahren Sie dann, wo man noch Unterstützung bekommt, wenn man die Diagnose Diabetes bekommen hat. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Fühlt euch besser. apo.com